Ja, bevor wir uns mit dem Thema beschäftigen, dem letzten Teil dieser Serie, würde ich gerne auf etwas Cooles aufmerksam machen, wo du gemerkt hast, vielleicht beim Eingang zu. Da hat es so wunderbare, feine, hübsche, also ich muss sagen, das ist noch ziemlich realistisch, Schöfli aus Kuchen mit interessantem Text drauf. Und was das für eine Bewandtnis hat, ich glaube, das wäre noch gut, wenn wir das kurz würden hören. Franka, wenn du uns kurz kannst, erläutern, um was es da geht und wieso du uns so in Versuchung bringst. Weil ich glaube, du hast einen Plan mit dem Ganzen.
Also ja, ich bringe nicht euch in Versuchung, sondern wir sind eigentlich zum Verschenken. Es sind eben Lämmli und es hat drin so eine Broschüre, was eine Verstehung überhaupt ist.
Weil ganz viele Menschen in unserem Umfeld nicht wissen, was Ostern ist, nicht wissen, was Karfreitag ist, Ostern, du Verstehung nachher und so. Die wissen das nicht, sondern es sind einfach schöne Freitage, die man feiert, mit Eili und bunten, weiss ich was. Und das ist jetzt einfach, da innen steht beschrieben, was Auferstehung ist, oder? Was es bedeutet, Ostern. Und ich habe das gedacht, dass jeder einfach so eins da draussen dann mitnehmen darf. Oder zwei, also die dürfen aufgebraucht werden. Die müssen wir nicht behalten, wenn es noch vorige hat. Nehmt einfach alles mit und verschenkt die in eurem Umfeld, in den Nachbarn, in den Freunden und so weiter. Also wenn es dann wirklich nicht losbringt, dann könnt ihr es ja dann selber essen.
So gut, so gut. Danke für die coole Idee, Franka, das ist so lieb. Machen wir gerne. Ja, das verdient einen Applaus, würde ich auch sagen. Dann möchten wir einfach nochmal, der Walti hat es bereits gesagt, ich möchte es mit Nachdruck nochmal ergänzen. Osterbrunch, es wäre noch wichtig, über unten hängen die Liste. Bitte trag dich doch dort noch ein, wenn du etwas würdest dazu beitragen zum Osterbrunch. Das ist eine tolle Gelegenheit, um miteinander zusammensitzen, austauschen, jemanden einladen. Osterbrunch ist etwas Spezielles. Und dann haben wir kein Bild. Da haben wir gesehen. Ja, das haben wir, hat der Walter bereits schon erwähnt. Ich würde gerne GV, noch ganz kurz zur GV etwas sagen. In der Infobox hast du einen kleinen Artikel. Dort schildert mir, dass das eine geistliche Angelegenheit ist. Bei einer GV geht es nicht nur um Business. Es geht nicht nur um Zahlen. Es geht nicht nur um Administratives. Es hat auch Fragen, die man aufgreift, insbesondere jetzt bei den Diesjährigen, die dich werden interessieren, die die Gesamtgemeinde betreffen. Also bitte denk daran. Gerade anschliessend haben wir einen Break und dann um zwei würden wir uns da treffen. Und sind alle, weil du hast glaube ich das erwähnt, ich will das auch noch mal betonen, es sind nicht nur, GV ist nicht nur für Mitglieder gedacht und du nicht Mitglied bist. Please, bis da, heute Nachmittag, los ein, lehr kennen, wie das abläuft, was geplant ist, darfst du durchaus auch Fragen stellen. Das ist eine gute Gelegenheit als Plattform, um miteinander in die Zukunft zu schauen. Dann ist in der Infobox drin, aber vielleicht wäre es toll, wenn das eine oder andere wieder daran denken. Diamanten in Hochzeit gibt es nicht sehr häufig. Ich glaube, das ist die erste, die wir in der Gemeinde, meines Wissens mindestens, feiern. Das ist der Willi und Sani Eppenberger. Der Willi ist noch gut zweg, Sani ist unterzwischen doch zum Teil dement. Sie weiss nicht mehr so ganz, was an mich abgeht. Aber das macht nichts. Der Tag, es ist der Karfreitag, ist ein Apéro geplant bei ihr. Da hat sie aber das bewusst klein behalten. Sie freut sich sicher, wenn es vom einen oder anderen würde hören. Ich würde gerne einen Moment still werden. Mein Lied daran, dass der letzte Teil von dem Buch, von dem kleinen Prophet, dass der uns rausholt aus dem Dilemma. Die ersten zwei Kapitel, die wir in drei Teilen angeschaut haben, sind ja problematisch. Sind ja mit vielen Fragen behaftet. Sind mit vielen offenen Fragen behaftet. Und es ist das vierte Kapitel, wo uns den Weg zeigen zum Dilemma aus. Darf ich uns bitte für einen Moment nochmal aufstehen? Und will Gott darum bitten, dass er zu uns redet, zu jedem von uns, und uns dort könnt abholen, uns dort könnt ins Herz reden, wo wir es brauchen. Jesus, wir kommen immer mit bestimmten Erwartungen am Sonntag in Gottesdienst. Die einen kommen von weiter her, stehen früh auf. Heute haben wir eine Stunde Schlaf verpasst. Darum möchten wir dich insbesondere an diesem heutigen Morgen darum bitten, dass du durch dein Wort zu jedem Einzelnen von uns, und nur du kennst unsere persönlichen Verhältnisse, nur du weißt, wo, bei wem, was wichtig ist. Wo Einzelne von uns herausgefordert sind. Wo Einzelne von uns vor Entscheidungen stehen. Andere, die schon länger wissen, es wäre eine Veränderung im einen oder anderen Bereich nötig. Aber den Mut vielleicht nicht. Oder die Energie vielleicht nicht haben. So werden wir bitten, dass das, was der Prophet am Schluss, nachdem er Bilanz gezogen hat, der Schluss, den er zieht, dass der uns heute eine Hilfe dürfte sein. Wir bitten dich herzlich darum. Danke dir für die Zeit, die du schenkst, und dass wir deine Stimme hören dürfen. Amen. Darf ich nur mal Platz nehmen? Andi, darf ich dich nicht schnell bitten, mir umzustellen? Ich sehe da vorne den Bildschirm nicht. Ich wäre noch froh, wenn du das schnell würdest regeln. Falls du die Bibel bei dir hast, das Habakuk, das ist das dritte Kapitel. Das sind ein paar wenige Verse. Das Kapitel ist ja nur 19 Verse breit. Wir starten mit einer eher kuriosen Begebenheit. US-Armee. In der US-Armee gibt es 4 Sterngeneral. Und in der Geschichte der USA sind das etwa gut 200. 226 zum genau, pro letztem Jahr. 226 General, wo es zu einem 4 Stern gebracht haben. Einer von denen ist der zweite von links im Bild. Der hat als Heerführer von der 3. Armee im 2. Weltkrieg. Die 3. US Army im 2. Weltkrieg ist sehr prominent worden wegen dem betreffenden General. George Patton hat er geheissen. Der hat bedeutende Erfolge gefeiert. Und zwar an einem bestimmten Datum, am 30. Juli in Avranches, hat er die deutsche Linie durchbrochen und hat so der amerikanischen Armee und der britischen Armee möglich gemacht, voranzumarschieren. Jetzt, der Durchbruch war etwas ganz Spezielles. Er hat einen speziellen Flair. Es war ein Militärkopf von spezieller Art. Er ist hoch dekoriert worden und er hat als emotional gegolten. Etwas, was man bei einem Armeegeneral eigentlich nicht erwarten würde. Der konnte gleichzeitig heulen und im nächsten Moment wie ein Rohrspatz fluchen. Seine Soldaten haben ihn gefürchtet, aber respektiert. George Patton, ein außergewöhnlicher Typ, hat einen Hund gehabt, der hat Willi geheissen. Der hat ihn überall hin begleitet. Es gibt eine spezielle Story über den Willi. Unbekannt ist die Tatsache über den George Patton, dass der tief religiös war. Das würde man von einem General auch nicht erwarten. Tief religiöse Persönlichkeit, wo die Amerikaner auf Sizilien einmarschiert sind, Operation Husky hat die geheissen, hat er zmitzt in dem Feldzug inne sich eine Stunde genommen in Palermo, ist in die Kathedrale von Palermo marschiert und ist dort eine Stunde lang knündelt, um zu beten. Das war ihm wichtig. Er hat eine Sprache geführt, die gestrotzt hat von Kraftausdrücken. Und gleichzeitig hat er durchaus Gott verbunden, gelebt. Das hat mich fasziniert. Jetzt eines Tages hat ihn ein Militärpfarrer besucht und er hat auf seinem Bett, ich glaube, ich habe sogar noch ein Bild von Willi, das ist sein Hund. Der Militärpfarrer besucht ihn auf dem Feld. Und auf seinem Bett bemerkt er eine Bibel. Nochmal etwas, was außergewöhnlich ist. Der Geistliche hat gefragt, es überrascht mich, bei Ihnen eine Bibel zu sehen. Finden Sie tatsächlich Zeit, in so einer Situation drin zu lesen? Und Patton seine Antwort, I sure do, every goddamn day. Aber sicher, an jedem gottverdammten Tag. Ich muss gestehen, seine pointierte Sprache, die ungefilterte, und man hat von ihm einen Haufen so Zeugnis, wo er nicht sehr undiplomatisch manchmal auch gehandelt hat, aber er ist mir in dem sympathischer als die polierten Phrasen der Frommen. Wenn ich es einfach mal so sagen darf. Der Patton hat ja recht, der hat eine gesunde Theologie gehabt. Wir leben auf einem gottverdammten Planet. Das ist eine Tatsache. Und Krieg ist ein gottverdammtes Geschäft. Mit Betonung auf beiden Aspekten. Und das ist ja auch, was Unverständnis von Habakuk war. Er hat die Situation, die aktuelle politische, die aktuelle soziale, die aktuelle religiöse, die aktuelle Lage von seinem Volk und der Nationen ringsherum sehr sorgfältig beobachtet. Und sein Unverständnis über den Verlauf der Geschichte um ihn herum hat bewirkt, dass das Buch entstanden ist. Die ersten drei Teile, die wir angeschaut haben miteinander, von dieser Reihe. Jetzt im letzten Abschnitt von dem Habakuk kommt es zum Wendepunkt. Das ist das, was faszinierend ist. Es kommt zum Wendepunkt. Der Habakuk hat begriffen. Er hat etwas begriffen, was der Patton begriffen hat. Wir leben in einem Zustand, in dem so vieles nicht so läuft, wie es eigentlich von Gott geplant ist. Wo so vieles keinen Sinn macht. Verdreht in der Sprache, wenn Gott keinen Sinn ergibt. Das könnte man als Titel über das Buch stellen. Wenn Gott keinen Sinn macht, was dann? Jetzt wird der Ton plötzlich ein anderer in dem letzten Kapitel. Wir bewegen uns von der Verwirrung vom Prophet zum Verständnis, wie mit dieser Situation umgehen. Von einem verängstigten Mann zu jemandem, wo Gott vertrauen kann, trotzdem, dass die Fragen nicht alle beantwortet werden, wohlverstanden. Das ist das, was mich fasziniert. Es bleibt vieles trotzdem hängen. Also wenn wir einen Schlüssel zu dem Buch müssten suchen, dann müsste ich sagen, ja, wie könnte ich mir merken, was in dem Alttestament-Prophet eigentlich abgegangen ist? Dann sind es eigentlich nur zwei Aspekte, die schlicht und einfach sich präsentieren. Tatsache ist, dass im Verlauf dieser Geschichte sich nichts verändert im Umfeld des Propheten. Er sieht nicht, wie Gott interveniert. Das ist nach seiner Zeit erst sichtbar. Er erlebt es nicht mehr, dass eine Antwort auf seine Fragen kommt. Das wird erst später gesehen. Also äußerlich verändert sich im Umfeld nichts. Aber der Prophet, das ist der springende Punkt, er hat sich verändert. Seine Einstellung hat sich über die Zeit hinweg verändert. Also wir haben im Kapitel 1 und 2, es hat jemand gesagt, ja, weißt du, das ist auch eine negative Serie, also da ist so viel Mieses, da ist so viel Deprimierendes. Stimmt. Tatsache ist, dass Gottes Gnade meistens zum Leuchten kommt, wenn wir gesehen haben, was an Üblem, was an Schwierigem, was an Problematischem er uns zumutet. Also Kapitel 1 und 2, problematisch. Mehr Fragen als Antworten, durchaus. Kapitel 3, Good News. 1 und 2, Bad News. 3, voll von Good News. Das Buch endet. Bitte kommt das mit über. Ich hoffe, du behaltest den letzten Teil in Erinnerung, punktuell mindestens. Das Buch endet auf einer hoffnungsvollen Note. Absolut. Lob für Gott. So hört das Buch auf. Übrigens, wenn du dabei bist, am Schluss, der letzte Vers, lautet so: Dieses Lied soll mit Saiteninstrumenten begleitet werden. Das Buch ist gesungen worden, mindestens das dritte Kapitel. Das ist ja verrückt, das ist hochpoetisch. Also ich möchte euch den Appetit anwitzen für das dritte Kapitel. Absolut poetisch, das Highlight. Ein Highlight. Jetzt, was ist passiert? Die Frage kann man stellen. Wie kommt das? Was geschieht mit dem Prophet, dass er am Anfang lauter Fragen, Anklagen an Gott, Anfragen hat an seine Handlungsweise und vorwirft, du machst nichts im Angesicht von diesen problematischen Sachverhalten, die da sind. Was ist es, was sich verändert hat in ihm? Weil du musst realisieren, Gottes Volk, seine Leute, die sind nach wie vor götzendienerisch. An dem hat sich gar nichts geändert. Überhaupt nicht. Das Volk lebt Gott fern. Auf der Straße herrscht Gewalt nach wie vor. Das hat sich nicht verbessert. Überhaupt nicht. Und im Fall, die babylonische Armee, die ist immer noch im Anmarsch. Also Problem, die bestehen. Durchaus. Jetzt, wie erkläre ich mir das? Nichts hat gewechselt. Die Situation ist so unverständlich wie vorher, so verdreht wie am Anfang von dem Bericht. Und trotzdem hat der Prophet eine neue Einstellung. Das Kapitel 3 gibt uns die Antwort, wie es zu dieser Veränderung bei ihm gekommen ist. Und der Abriss ist ein denkbar einfacher. Man kann das Kapitel in 3 Teile einteilen. Der kurze, man nennt ihn ja einen kleinen Prophet, weil es so ein kurzer Text ist. Der Abriss ist einfach, er spricht von 3 Aspekten, der Habakkuk. Er sagt als erstes, ich brauche das Gebet. Er sagt als zweites, ich brauche eine breitere Sicht. Und er sagt als drittes, es gibt etwas, das ich bekennen muss. Das sind 3 einfache Schritte aus Kapitel durch. Ein Gebet, eine Vision und ein Zeugnis. Wir schauen uns ganz kurz an. Vielleicht können wir aus der Reise, die Habakkuk gemacht hat, für uns persönlich etwas lehren. Ein Gebet. Als erstes, was er macht, er erfleht Gottes Erbarmen. Wenn ich in einer Situation bin, wo ich nicht überschaue, wo ich das Ende nicht vom Anfang kenne, wo mehr Unbekannte in der Gleichungen sind, als ich handeln kann, ist es gut, das Gespräch mit Gott zu suchen. Nicht in anklagender Weise, sondern in flehentlicher Weise. Lesen wir doch miteinander die ersten beiden Verse vom Kapitel. Und keine Angst, wir gehen nicht durch alle Verse detailliert durch, wir raffen es zusammen. Aber in den ersten 2 Versen fängt das 3. Kapitel so an. Ein Gebet vom Prophet Habakkuk. Ein Gebet! Ein formales Gebet, aufzeichnet für uns. Gott, ich habe deine Botschaft gehört. Das ist immer gut, wenn man so anfangen kann. Gott, du hast geredet, ich habe gehört. Darf ich dich etwas fragen? Wann hast du zuletzt gehört? Gehört? Bewusst. Gott, mein Herz ist weich für dich. Ich möchte deine Stimme wahrnehmen. Ich habe deine Botschaft gehört. Nicht meine eigenen Worte und all der Output, den ich liefere. Deine Botschaft habe ich gehört. Dein Plan im Fall, muss ich dir gestehen, der erfüllt mich mit Ehrfurcht. Das ist nicht cool. Haben wir nicht am Mittwoch vor einer Woche den Stefan Schweier gehört, der gesagt hat, Gebet bekommt einen ganz anderen Stellenwert, wenn wir einen biblischen Text nehmen und den inkorporieren, einbauen, als Plattform verwendet für unser Gebet. Das ist fantastisch, da könnte man das machen. Gott, ich will das machen, was dein Prophet gemacht hat. Ich will hören. Gib mir helle Ohren. Da bin ich schon bei der ersten Bitte. Lass mich hören, was ich hören soll. Lass mich rausfiltern, was nötig ist. Und lass mich den Mist, den Rest, den ich nicht brauche, der meist ist in meinem Leben, rausgehen. Und im Fall, ich will gleich beten wie der Habakkuk, dein Plan erfüllt mich mit Ehrfurcht. Plan? Was für ein Plan? Und schon bist du und ich zmitzt drin in einem Dialog. Dein Plan erfüllt mich mit Respekt. Führe ihn aus, er geht noch einen Schritt weiter. Ich bin jetzt an dem Punkt, Gott, wo ich mit dir nicht mehr argumentiere, sondern wo ich gerne dir sagen will, mach du, was du für richtig anschaust. Ich lasse es meinen Händen gehen. Führ deinen Plan aus. Und zwar mach es schnell. Das ist, ich finde das so menschlich. Gott pressiert. Ich habe keine Geduld mehr. Mach, was du machst und gib Gas. Vollend dein Werk, damit ich es noch erlebe. Vollend dein Werk. Wir sind meistens beschäftigt mit unserem Werk, oder? Was ich will, die Anerkennung, die ich suche, das Lob, das ich gerne einfahren würde, sein Werk. Vollend das. Und ich würde es gerne noch erleben. Ich will nicht halbpatzig abtreten. Mit einer Tonne Baustelle, tatsächlich ist mir werden. Aber bitte dürfen wir, lass mich es noch erleben. Und Gott, ich bin an dem Punkt, falls du zürnst über deine Leute und du hast Grund zu dem, ich respektiere das auch. Du bist Gott, ich bin es nicht. Du bist gerecht, ich bin es nicht. Wenn du die dicke Kille füllen willst, mach, was du als richtig anschaust. Das ist ein Gebet mit Gewicht. Und wenn du das aber machst, Gott, please, hab Erbarmen mit deinen Leuten. Da ist der Prophet und Priester, der bittet für seine eigenen Leute. Hab Erbarmen mit uns. Vielleicht sollten wir das im Leitungsteam häufiger beten. Gott, erbarm dich über unsere Gemeinde. Vielleicht müssten wir, nein, Walter, müssten anders beten. Vergiss gemein Gott, erbarm dich über uns. Wir sind erbarmenswerte Leiter. Und wenn bei uns etwas passiert, wo Bewegung, geistliche Bewegung auslöst, dann wird es über eine Filter nicht gemeint. Also ich finde das ein unverschämtes Gebet. Ich will nur andocken an das, was der Stefan Schweyer gesagt hat. Ein tolles Gebet, um mein Gebet zu integrieren, das Persönliche. Jetzt, also in Erwartung von bevorstehendem Desaster. Desaster wird kommen, garantiert. Bittet der Prophet um Gottes Eingreifen, um seine Barmherzigkeit. Es ist, als ob er sagen würde, Gott, ich weiss, Unheil kommt. Ich weiss, du wirst uns heimsuchen. Ich akzeptiere das A. Ich lehne mich nicht mehr auf gegen deinen Plan B. Aber, Gott, wenn du das machst, wenn es so, dass uns die babylonische Armee nicht total auslöscht, hab Erbarmen mit uns, sonst sind wir dahin. Endgebet. So etwas ist total. Ich hätte es noch ein bisschen schärfer formuliert. Aber das ist nicht für Gebrauch im Gottesdienst gedacht. Ich habe da irgendjemand bei der babylonischen Armee noch Bastarde drin. Und ich habe das Gefühl, Gott kann mit ehrlichem Gebet umgehen. Er kann umgehen damit, wenn die Sprache nicht immer eine gültige Fromme ist. Es ist dringlich, es ist die ehrliche Art des Propheten. Wenn du mich fragen würdest, was hat dich am Habakkuk am meisten imponiert? Seine totale Ehrlichkeit mit Gott. Schon nichts los. So fühle ich. Und Gott, ich weiss, du kannst das handeln. Und ich möchte es gerne ausdrücken. Es ist psychologisch gesund, dass ich dir das darf und kann sagen. Diese Art von Gebet beantwortet Gott gründlich. Er fleht zweimal um Action. Er sagt das zweimal. Führ deinen Plan aus. Vollend dein Werk, sodass ich es noch erlebe. Er sagt das doppelt. Das sollte eigentlich bitte sein von jedem denkenden Christ. Ich darf so beten. Gott, handle, handle. Und handle mit mir. Ich los und ich werde reagieren. Nehmen wir nochmal die aktuelle Situation. Das hat mich bei diesem Buch ebenfalls fasziniert. Es fällt in eine Zeit hier, dass wir das aufgreifen, wo politisch brandaktuell ist. Nimm den Nahen Osten. Völkermord in Syrien. Wir leben mit dem seit meines Wissens 3 Jahren. Weit über 300'000 Menschen haben in Syrien ihr Leben verloren. 3/4 dieser Bevölkerung ist auf der Flucht. von der IS, vom Islamischen Staat. Das gleiche Problem im Irak, das gleiche Problem jetzt übergespielt in Libyen, diese Woche aktuellerweise in Jemen. Saudi-Arabien realisiert, dass sie im Hinterhof ein Riesenproblem haben. Und dann hast du diese Woche gelesen, dass Boko Haram 500 Frauen und Mädchen einmal mehr entführt hat. Es ist neu dreht von Massaker. Wir haben von diesen 200, die erst kürzlich entführt worden sind, Massengräber gefunden. Stell dir die Eltern vor. Dein Kind. Massaker, Folter, Missbrauch. Kann ich mir den Habakuk vorstellen, dass sein Gebet Dringlichkeit hat? Gott, wie lange noch? Wie lange schaust du noch zu? Wir würden sagen, wie lange wird die internationale Staatengemeinschaft noch zuschauen? Manche Leute, das ist, überrascht mich ein bisschen, weil ich ein bisschen anders denke. Manche Leute rechnen angesichts dieser Gräuel mit einer Erweckung. Die sagen, das ist so schlimm, dass ich nur damit umgehen kann, indem ich denke, dass irgendjemand ein Aufbruch geschehen wird. Und das mag sein. Das mag sein. Aber die Anzeichen am Horizont stehen auf Sturm. Ich sehe nicht Anzeichen. Ich höre, gut, ich bin nicht so gut informiert, aber ich höre keinen Bericht, wo ich sagen könnte, doch, da bricht in grosser Skala etwas auf. Und das war in der Zeit des Habakuk so. Kein Anzeichen, dass sich die Situation verbessern will. Sie ist total verfahren. Total. Und doch, das ist das Verrückte. Im Angesicht von äußerst brutalem Vorgehen. Die Babylonier waren bekannt, wie die Assyrer auch. Äußerst brutal. IS-ähnlich. Trotzdem fängt der Prophet an, sukzessiv sein Vertrauen unerschütterlich in Plan Gottes, dass das nicht Zufall ist, dass er weiß, was er macht, und was er macht, ist letztlich richtig. Also, wenn wir entmutigt sind über den geistlichen Zustand von unserer Gemeinde, beispielsweise, darf ich es so sagen? Oder wenn du entmutigt bist, wenn du ringelum schaust, was um dich herum geschieht. Oder wenn du entmutigt bist über dein eigenes geistliche Leben. Da hat doch tatsächlich ein Kind mit Kreide aufs Trottoir geschrieben, in eine Krone nie, dein Reich komme. Faszinierend. Die Bitte ist immer passend. Im Modellgebet, wo Christus uns gegeben hat, im Unser Vater, ist die Bitte verankert. Charles Spurgeon hat gesagt, ob wir es mögen oder nicht. Bitte ist die Reich Gottes Regel. Das Erste, was wir machen können, was wir machen sollten. Nicht das Letzte, wenn alles andere nicht mehr geht. Wir werden aufgefordert, das zu beten. Gott, dies Reich. Was heisst das, dein Reich? Was ist Reich? Reich ist Herrschaft. Gott, übernimm du Kontrolle. Und wenn ich bete, dies Reich möge in mein Leben, sage ich nichts anderes. Gott, ich will mein Leben so gestalten, wie es du willst. Du kannst mit reinschnurren. Das ist, was das heisst. Die Bitte ist unerschöpflich. Du kannst sie in jede Situation einnehmen. Die hat lebensveränderndes Potenzial. Wenn ich das bitte, wirklich sage, oh Gott, jetzt hat Franka so Schöfli postet, die hat ja noch Geld ausgegeben für das. Ich weiß nicht, was die kosten, da hat keinen Preis drauf. Jetzt, ich habe einen Nachbarn, der frisch eingezügelt ist, mir gegenüber. Ich habe einen Nachbarn, der oben innen frisch eingezügelt ist, die eine nicht so nett, die andere sehr nett. dein Reich komme. Ich habe mit keiner von den Damen ein näheres Gespräch. Die eine hat sich nicht einmal vorgestellt, wo sie gezügelt ist. Mir direkt gegenüber, 2 Meter gegen mir. Was mache ich mit dem Schaf? Butterposten selber essen. Aber das ist nicht, was Franke eigentlich wollte. Schaffe ich das? Dein Reich komme. Könnte es sein, dass mit so einem Schäfli eine Brücke entsteht bei mir im Haus an der Rotachstrasse. Ich glaube nicht, dass das geht. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das selber esse, ist grösser, als dass ich eine evangelistische Action mache. Aber Gott, dein Reich komme, vielleicht probiere ich es. Vielleicht wage ich es. Ich muss einen Kaffee haben. Das ist eine unverschämte Bitte. Und ich glaube, es ist eine Bitte, die in das Geschehnis von Habakuk einpasst. Gib nicht auf die Herrschaft Gottes in deine momentane Situation einzuerbitten. Auch wenn du nichts siehst, auch wenn keine Veränderungen geschehen, mach weiter! In dem Wort vom alten Negro Spiritual, It's me, oh Lord. Kennst du den Song doch? It's me, it's me, it's me, oh Lord. Und dann singt er, es ist nicht meine Mutter, es ist nicht mein Vater, ich bin's. Es ist nicht mein Bruder, es ist nicht meine Schwester, ich bin's. Es ist nicht mein Onkel, nicht meine Tante, nicht meine Neffen, nicht mein... Ich, Gott, ich bin's, wo dich wett ernst nehmen. Bei deinem Wort. Ich finde das cool. Negro Spirituals, das darfst du heute nicht einmal mehr sagen. Was muss man heute sagen? Schwarze Spirituals? Im Internet ist als Negro Spirituals drin. Und die haben gesungen aus dem Herz raus. Wann hast du das letzte Mal gebetet? So, Gott, kein Blabla heute. Ich brauche dich. Punkt. Gott, ich brauche dein Erbarmen an dem heutigen Tag. Wieso fällt es euch schwer, so kurz und so ehrlich zu sein? Er fängt an mit Gebet. Das zweite, was wir sehen, er hat eine Vision, die ihm präsentiert wird. Gott kommuniziert ihm in Poesie, visuell. Wir nehmen an, dass das höchst sehr wahrscheinlich eine Erscheinung Gottes war. Theologen nennen das eine Theophanie. Das ist ein hochtrabender Begriff für die Tatsache, dass Gott kommuniziert als Erscheinung. Und in dem Fall offenbart er am Prophet in einer traumähnlichen Vision, was abgeht. Der Abschnitt nochmal ist poetisch in der Grundsprache. Er reimt zum Teil. Und es ist die Antwort auf die Bitte, die er hat. Gott, mach etwas. Und Gott sagt, okay, da ist es, was ich mache. Also es ist ein bisschen so, wie wenn Gott zum Habakuk will sagen, du Lieber, hast du vergessen, wer ich bin? Du redest, als ob ich nicht höre und als ob ich nicht sehe, als ob ich nicht handeln könnte. Lass mich dir zeigen, wer ich bin. Dann wirst du nachher wieder gut schlafen. Das ist so cool. So läuft das in etwa. In diesem Abschnitt denkt der Habakuk über Gottes Werk nach. Und zwar sind das die Verse 3. Ab dem dritten Vers, 1 bis 2 ist Gebet, ab dem dritten Vers bis durch, Vers 15, hast du einen Rundown durch die israelitische Geschichte. Was Gott macht, er nimmt Geschichte. Das finde ich so cool. Er nimmt etwas, wo Tatsache ist, wo niemand kann bestreiten kann und sagt, hey, überdenk, wie das passiert ist. Überleg, dass das nicht einfach gewürfelt war und du hast eine Karte gezogen. Im Brennpunkt dieser Geschichte steht speziell der Auszug von Ägypten. Es steht im Brennpunkt dieser Vision die Wüstenwanderung der Israeliten, die Überquerung, die Durchquerung vom Jordan. Das war eine Zeit, wo Gott greifbare Wunder gewirkt hat. Spektakuläre Wunder. Und beim Aufzählen dieser Ereignisse, wir gehen nicht durch, du könntest das selber lesen, Verse 3 bis 15 machen das. Beim Aufzählen dieser Ereignisse sagt er zum Habakuk, hast du vergessen, was ich in der Vergangenheit gemacht habe für deine Leute? Das ist der springende Punkt. Ich habe gehandelt. Wieso meinst du, ich würde jetzt einfach blind zuschauen und gar nichts machen, endlos? Ich habe es gemacht in der Vergangenheit. Da Tatsache ist, Gott kann intervenieren. Die Verse 3 bis 15 vermitteln den Geschmack, wie Gott interveniert hat. Ein Geschmack von dieser Vision. Der Abschnitt fokussiert auf den Niederlag vom Pharao im Roten Meer. Und ich weiss nicht, als ich die Story das erste Mal gehört habe, gesagt, ja, das ist ja klassische Bibel, das musst du einfach glauben. Oder? Das ist aber so unglaubwürdig. Erwartet das nicht von mir. Das ist gut für Sonntagsschule. Ich war ein grausam arroganter Typ. Und dann hat mal jemand noch gesagt, ja, weißt, eben, man muss das auch nicht ganz so interpretieren, wie die Bibel das beschreibt. Die sind zwar durchs Rote Meer durch, aber diese Israeliten haben genau gewusst, wo die Steine sind und wo die seichten Stellen sind. Und die Ägypter sind halt ein bisschen dümmer gewesen. Das ist ja heute noch so, hat der Betreffend dann noch gesagt. Die haben einfach nicht gewusst, wo die Steine sind. Das einzige Problem ist, sie sind versoffen im seichten Wasser. Also irgendjemand, habe ich müssen sagen, auch wenn ich das nicht erklären kann, die Tatsache, dass die ägyptische Armee nicht überlebt hat und die Israeliten haben überlebt, die Tatsache, dass sie 40 Jahre Wüste überlebt haben, über den Jordan hier sind und das Land eingenommen haben und dass das heute ein politischer Konflikt ist, mit dieser Tatsache dürfen wir uns auseinandersetzen. Gott nimmt die Geschichte und sagt, einfach, dass du weißt, ich habe das gemacht. Du hast keine Erklärung dafür. Die Israeliten haben keine Erklärung, wo das Wasser sich geteilt hat und sie trockenen Fußes durch sind. Und die Mauer nachher zusammengeklappt ist und die Ägypter hier sind, ist der Fall klar gewesen. Punkt. Ende der Durchsage. Ein kurzen Ausschnitt lesen wir doch vielleicht daraus. Du bist gekommen, das ist aus dieser Vision heraus. Du bist gekommen, sagt er, um dein Volk zu retten. Du stehst einem König bei, wo du eingesetzt hast. Vom Palast, vom Unterdrücker reissest du das Dach runter. Poetische Sprache, da geht es um den Pharao. Nur ein paar Grundmauern bleiben übrig. Die 10 Plagen haben den Ägypter bös zugesetzt. Seine Heerführer wollten unsere Truppen vernichten. Die sind ihnen nachgejagt, nach langem Hin und Her. Sie stürmen heran, sie freuen sich darauf, uns wehrlos in einen Hinterhalt. Sie sind in einem Hinterhalt. Die haben am Meer zu niemand anders hin können. Ihnen war die Flucht verbaut. Uns in einen Hinterhalt zu locken, uns zu töten, wie ein Läuse in die Beute ergreift. Aber du hast sie durchbohrt mit ihren eigenen Pfeilen. Die schweren Wege sind nicht zum Verhängnis geworden. Die haben selber dafür gesorgt, dass Gottes Gericht über sie kommt. Für deine Rosse bahnst du dir einen Weg, zumindest durchs Meer, auch wenn seine Fluten noch so hoch steigen. Er schildert in poetischer Sprache israelitische Geschichte und beachte die Verben. Du bist gekommen, du reissest ein, du durchbohrst, du bahnst einen Weg. Gott war nicht passiv. Er hat gehandelt. Er hat nicht zugeschaut. 2. Mose, die Kapitel 7 bis 12, schildert das. Und 2 Sachen fallen dort auf. Die totale Vernichtung von denen, die sich gegen Gott auflehnen. Nehmen wir es zur Kenntnis. Die totale Vernichtung. Gott wird kurzen Prozess machen, der einst. Er ist liebend, er ist langmütig, er ist gütig. Aber die Zeit der Gnade wird einst ein Ende haben. Darum kommen wir mit dem Lämmli und sagen, was ist Ostern für eine tolle Zeit? Das Lamm, das milde Lamm Gottes, sein Leben hingeht, geht ja zurück ins Alte Testament. Das Blut, das an die Tür gestrichen worden ist und dort, wo das Lamm eben geschlachtet worden ist und das Blut angewendet worden ist an die Tür, ist der Racheengel vorbeigegangen. Die haben überlebt. Aber die Zeit kommt irgendwann zu einem Ende. Es wird die Vernichtung der Feinde Gottes geben. Und gleichzeitig, Nummer 2, der absolut entschiedene Entschluss, dass Gott seine Leute befreit, dass er zu dem steht. Also zentrales Faktum, was am Habakuk in der Heimsuche geholfen hat, ist die Rückbesinnung auf die Grösse Gottes. Gebet. Und dann Vision. Und das Gebet hat damit zu tun, dass er realisiert, ich brauche Gottes Hilfe. Die Vision hat damit zu tun, ich staune über dieser Tatsache. wie Gott handeln kann und was er tut. Wir sind vielleicht manchmal ratlos, aber das ist das, was uns Halt gibt. Das ist das, wo wir können, uns daran festheben. Die beiden Aspekte. Ich flehe über Gottes Erbarmen. Ich staune über seine Grösse. Und dann schliessen wir ab. Ich komme an den Punkt, wo ich sage, Gott, ich sage ja zu dem, was du machst. Dein Handeln akzeptiere ich. Das Zeugnis. Das persönliche Zeugnis. Wir kommen damit zum Ende des Buches. Und das sind zwei Aspekte, die auffallen bei dem Zeugnis vom Habakkuk. Zwei Aspekte. Das erste ist Akzeptanz. Schlicht und einfach. Er ist an den Punkt gekommen, er sagt, ich akzeptiere, dass du handeln wirst, auch wenn ich es nicht sehe. Da ist die Akzeptanz. Und das finden wir noch im Vers 16. Wir sind fast am Schluss vom Buch. Dem 16. Vers sagt er, ich warte im Fall. Gott, ich warte sehnsüchtig. Auf den Tag, an dem das Unheil über den hineinbricht, der dich verspottet und der dein Volk plagt. Ich warte auf den Tag. Gott, ich bin an Bord mit deinem Plan. Mit dem sagt er nichts anderes als Gott, ich habe akzeptiert, ich habe kapiert. Wenn die Babylonier uns angreifen, wirst du sie vernichten. Und genau so ist es gekommen. Ich akzeptiere deinen Plan. Ich kann warten auf den Tag, wo die Gerechtigkeit kommt. Können wir? Nun, der Habakkuk hat nicht lange genug gelebt. Er hat es nicht mehr gesehen. 70 Jahre später sind die Babylonier an die Kasse gekommen. Und was von ihnen übrig geblieben ist, hat in den letzten 2 Monaten die IS zerstört. Der Habakkuk hat das nicht mehr erlebt, aber weißt du was, das war kein Problem für ihn. Das spielt keine Rolle. Er hat die Message verstanden. Das ist das Entscheidende. Das ist der springende Punkt. Er hat akzeptiert, was Gott gesagt hat. Und das Zweite, was wir sehen, da ist eine Hingabe, die wir in seinem Verhalten jetzt feststellen. Weil er macht jetzt ein Statement, wo zu den ganz tollen, herausragenden Statements in der Bibel gehört. Er sagt Folgendes, ist im Prinzip nur ein Vers, der 17. Er sagt, not right, no. Also erinnert daran, es ist nicht geschehen, noch nicht geschehen. Wir wissen rückblickend, er hat es gar nicht mehr erlebt. Er sagt, not right, der Feigenbaum, keine Früchte, keine Blüte. Nicht einmal Früchte, keine Blüte. Der Weinstock hat keinen Ertrag. Oliven, ich sehe nichts im Olivenhain. Auf unseren Feldern, Gerste, Weizen, nichts so, kein Getreide. Schafe fehlen. Geissen fehlen auf der Weide. Viehställe, die sind leer. Ich sehe nichts von deinem Handeln, Gott. Und dann kommt der Jumping Point. Und doch, sagt er, trotzdem will ich jubeln. Entschuldigung, trotzdem will ich dich preisen und loben, weil du mir hilfst. Du selber bist der Grund von meiner Freude. Was für eine fabelhafte Aussage. Du selber bist der Grund von meiner Freude. Ich sage, was ist der Grund von meiner Freude? Was löst in mir Jubeln aus? Ein neuer Job. Letzte Woche. 80 Stutz, C und A. Schnäppchen. Hat passt. Nicht einmal müssen Thermal kürzen. Ziehen wir am nächsten Sonntag an der Ostern. Mit Jubel zum C und A ausgelaufen. Er hat gesagt, wieso hast du so eine scheisse Freude wegen einem neuen Job? Bloß weil du ein bisschen Geld gespart hast und weil er noch sitzt. An was? Am nächsten Sonntag stehst du, ich habe den Text schon angeschaut, stehst du vor der Gemeinde und du redest über Freude, die wir finden in unserem Gott. Stimmt das bei dir? Erzähl denen ja nicht etwas, was nicht stimmt in deinem eigenen Leben. Du bist ein Heuchler sonst. Ich freue mich an vielen anderen Sachen außerhalb von Gott. Und das dürfen wir ja auch. Aber das eine ersetzt nicht das andere, verstanden? Er sagt, und doch, ich sehe nichts. Ich sehe kein sichtbares Eingreifen, das ist keine Fruchtbarkeit. Das sind lauter Dilemmen und Krisen herum. Aber trotzdem will ich dankbar sein. Ich weiss, dass Gott mir helfen wird. Auch wenn ich es selber nicht mehr erleben sollte. Du bist der Grund von meiner Freude. Ich finde das unverschämt. Das Wörtchen Freude, musst du noch wissen, ist ein starker Ausdruck. Heisst springen, aufspringen von Freude. Tanzen von Freude. Das geht sehr weitgehend. Man könnte das sogar so übersetzen. Jetzt, wie ist das möglich? Er beschreibt in diesen Versen eine wirtschaftliche Kernschmelze. Wenn es in Israel kein Tier mehr gibt. Israel war eine Agrarnation damals. Absolut. Wenn es keine Feigen, wenn es keine Oliven, wenn es keine Trauben, wenn es kein Getreide, wenn es kein Schäfer, wenn es keine Rinder, wenn es nichts mehr gibt, landwirtschaftlich, sind die erledigt. Da sieht es düster aus. Das ist nicht nur ein Einbruch an der Börse. Das ist eine existenzielle Krise. Und er sagt, meine Sicherheit und meine Ruhe und letztlich meine Freude ist in meinem Gott. Wie würdest du reagieren? Darf ich dich fragen? Ich frage mich das auch. Wie würdest du reagieren, wenn dir gekündigt wäre? Total überraschend. Dein Job los. Was würdest du machen, wenn dein Sicherheitsnetz plötzlich wegkippen würde? Wenn du merkst, die Finanzen werden plötzlich drastisch eng. Was würdest du machen, wenn eines von deinen Kindern in den Knast müsste? Was würdest du machen, wenn der Partner, für den du schon lange bittest, und die das betrifft, sind heute Morgen nicht da? Aber für die, die es gehört. Was machst du, wenn dein Partner nicht zum Glauben kommt zu deiner Lebzeit? Und, was uns allen kann blühen, was machst du, wenn der Arzt sagt, sorry, das sieht nicht so gut aus. Was dann? Kay Warren. Kay Warren, die Frau von Rick Warren, Pastor von der Saddleback Church in Südkalifornien. Rick und Kay sind auf traurige Art und Weise ins Licht von der Öffentlichkeit geraten. Nicht lange her. Wo ihr 27-jähriger Sohn sich das Leben genommen hat. Nach einem langen Kampf mit Depression. Anlässlich vom ersten Todestag von Matthew hat Kay einen persönlichen Bericht geschrieben. Da sind sie auf CNN und schildert, was sie erlebt haben. Kay schreibt, am 18. Juli 1985 habe ich unseren geliebten Sohn Matthew David Warren geboren. Als ich ihn als Morgen in meinen Armen gehalten habe, habe ich keine Ahnung, wie dunkel der Weg für ihn sein würde und für die, die ihn lieben. Das Einzige, was ich also am sonnigen Morgen gewusst habe, dass ich ihn heiß ersehnt und nichts als gute Mutterträume für ihn hatte. Ich erinnere mich an Ostern 1985. Ich war krank im Bett und nicht in der Lage, den Gottesdienst zu besuchen. Der Rick hat Kind mitgenommen und ist in den Gottesdienst genommen und ist für ein paar Stunden weg, ich allein zu Hause. Fernsehfernbedienung. Neben mir war mein einziger Begleiter an diesem Tag. Irgendwie ist das kleine Gerät unter das Bett gefallen und ich konnte es nicht mehr finden. Da bin ich also allein an einem der schönsten Viertigen und ich konnte nicht einmal einen Fernsehprediger hören. Zudem war ich voll Sorge um mein ungeborenes Kind. In diesem Zustand griff ich nach meiner Bibel und sie fällt auf bei Habakkuk 3, 17 bis 19. Zitat. Noch trägt der Feigenbaum keine Blüte und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Geißen auf den Weiden und ab Viehstall stehen leer. Und doch will ich jubeln, weil Gott mir hilft. Er selber ist der Grund von meiner Freude. Ein Zitat. Das war ein Wort Gottes an mich gerichtet. Und ich bin entschlossen, selbst wenn mein schlimmster Albtraum wahr wäre, wenn mein Kind sterben müsste oder behindert wäre, ich würde Gott vertrauen wollen. Der Matthew David Warren ist zur Welt gekommen und alles scheint in Ordnung zu sein. Aber nach seinem ersten Geburtstag haben wir uns angefangen zu wundern. Und nach seinem zweiten und dem dritten Geburtstag haben wir gewusst, dass er anders ist als seine älteren Geschwister. Als er sich das letzte Jahr nach jahrelangem Kampf das Leben genommen hat, schickt mir eine Freundin Habakkuk 3, 17 bis 19, zusammen mit einer Trauerkarte. Sie hat keine Ahnung, dass die Textstelle für mich eine immense Bedeutung hat. Es war so ein treffender Abschluss für sein Leben. Weil ich während Jahren befürchtet habe, dass er sich das Leben nehmen würde, ist das zu meiner tiefsten, prägenden Sorge geworden. Ich musste an den Punkt kommen, wo ich mir so wie vor 27 Jahren gesagt habe, selbst wenn mein schlimmster Albtraum eintreten würde und er sich das Leben nehmen würde, ich würde Gott zum Grund meiner Freude machen. Heute, also im 29. Geburtstag, sage ich unter Tränen all denen, die mich kennen, ich werde mich an meinem Gott erfreuen. Mein Schmerz ist zwar unverändert gross, aber mein Glaube bleibt stark. Gott steht zu seinen Verheißungen, dass er die Ruinen wieder aufbauen wird. Und ich bin zuversichtlich, dass ich für viele Menschen ein Zeugnis von der Heilung und der Hoffnung sein kann. Und das alles wegen Matthew David Warren. Ich vermisse dich, mein geliebter Sohn, aber nur für eine kurze Zeit. Ende vom Bericht. Persönliche Frage. Könntest du Ja sagen, wenn Gott dir dein Liebste nimmt? Leute, viele Christen haben einen Gott für gute Zeiten. Sie dienen ihn und sie loben ihn, wenn alles rund läuft. Was wirst du machen, wenn das Wetter wechselt? Es hat jemand so formuliert, er hat gesagt, wenn du einen Gott für gute Zeiten hast, ist es nicht der Gott der Bibel. Manchmal blüht der Feigenbaum nicht. Manchmal sind keine Trauben am Weinstock. Manchmal bleibt die Olivenernte aus. Manchmal gibt es kein Schaf im Stall. Was denn? Du kannst dich mit Gott anlegen oder ihn ganz aufgeben. Oder du kannst dich entscheiden, jetzt verneige ich mich vor ihm erst recht. Habakkuk hat gesagt, ich will jubeln, weil Gott mir hilft. Er ist der Grund von meiner Freude. Das letzte Statement in diesem Buch ist einfach zum Überschauen. Ich würde es euch gerne noch lesen. Das Buch hört so auf. Ja, Gott macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte. Wie eine Gazelle kann ich über Berge springen. Leute, das Wörtchen Schritt. Red doch von Lebensweg. Von unserem Lebensweg. Und damals hat es in Israel viel Gazellen gegeben. Die Tiere sind absolut trittsicher. Auch in schwierigem Gelände. Das Bild ist offensichtlich. Gott vermittelt seinen Leuten Stabilität auf schwierigem Weg. Message von diesem Buch. Und wir leben nicht von Erklärungen. Zentrale Aussage. Die haben das Interview gehabt und haben gefragt, was ist die zentrale Aussage von Habakkuk? Hear this. Wir leben nicht von Erklärungen. Wir leben von Verheißungen. Du hast alles erklärt bekommen. Es bleibt ein Problem. Aber wenn Gott sagt, es kommt am Schluss gut raus, gib nicht auf. Ich bin deine Hilfe. Ich werde deine Schritte sicher machen. Glauben wir es. Und so haben wir noch einen Psalm, und mit dem würde ich gerne enden. Psalm 18, Vers 33, dort heisst es, Gott allein Verse 33 und 34. Gott allein. Gott allein gibt mir Kraft zum Kämpfen, zum Ringen, zum Dranbleiben. Er ebnet mir meinen Weg irgendwann. Er lässt mich laufen und springen wie ein Hirsch. Ja. Bei meinem Gewicht geht das nicht mehr. Aber das ist geistlich zu verstehen, ist ja klar. Selbst auf den steilen Felsen, sicherer Halt, poetisch. Leute, da endet Habakkuk und unser gemeinsamer Weg durch das Buch. Der Prophet hat gefragt, Gott, warum lässt du Menschen, die mit dir nichts zu tun haben, Erfolg haben? Während die Gerechten leiden. Das war seine Frage. Seine Antwort lautet, auf lange Sicht haben sie es nicht. Erfolg auf lange Sicht? Nein, vergiss es. Habakkuk sieht seine Grenzen und er sieht einen grenzenlosen Gott. Und bei uns ist es ganz ähnlich. Wir sehen meistens nicht, was Gott tut jetzt. Das sehen wir nicht momentan. Wir sehen nicht einmal, noch viel weniger, was er tun wird. Das erleben wir noch gar nicht mehr. Aber wir können gewiss sein, dass er das Richtige tut. Und die Zuversicht, lasst uns sicher stehen. Am letzten Sonntag, es muss ein unverschämter Gottesdienst sein. Ich habe noch nie, Esti, ich habe noch nie von einem Gottesdienst. Wo ist Esti? Wo ist Esti? Ist sie da? Du und deine Schwester das sagen. Noch nie von einem Gottesdienst so viele positive Rückmeldungen bekommen. Es ist um Prägung gegangen. Was für ein gutes Thema. Wir haben alle unterschiedliche Prägungen. Manche von uns sind leichtherzig, andere sind schwermütig, manche von uns sind gesund, andere sind krank. Manche schauen zuversichtlich in die Zukunft, andere bibbern, wenn sie in die Zukunft schauen. Tatsache ist, Gott verändert unsere Umstände nicht immer, aber er kann uns verändern. Und dann sind wir in der Lage, diesen Umständen in die Augen zu schauen. Das ist es, was es bedeutet, im Glauben zu leben. Und wenn wir das alles auf einen Nenner bringen, vom heutigen Morgen, schlicht und einfach eine Frage. Eine Frage. Gibt es eine Situation? Sicher gibt es die. Ich würde dir Mut machen, darüber nachzudenken. Eine Situation, die dich heute besonders belastet. Eine Bürde auf deiner Seele. Zwei Sachen. Leg sie Gottes Hand. Und um Gottes Willen, hör auf jammern. Hör auf jammern. Hör auf jammern. Fang an, zu sehen, was Gott in deinem Leben noch vorhat. Darf ich dich bitten, aufzustehen? Vater im Himmel, das ist ein winziges, kleines, unscheinbares, wenig gelesenes, selten verstandenes Buch. Der Habakkuk. So voll von Juwelen. So zeitnah. So persönlich. So ehrlich. Ich will dich bitten für die Gemeinde da, für uns alle, inklusive unser Leitungsteam. Ich schließe mich mit ein. Schenk es, dass wir grundehrlich mit allem umgehen können, was du uns zumutest. Dass wir uns frei fühlen, als frei evangelische Gemeinde. Frei dir gegenüber, zu sagen, wie wir denken, empfinden und wie es uns geht. Frei uns gegenseitig gegenüber, ehrlich zu sein und nicht der Frau Mischargon drauf haben. Danke, Jesus. Dass wir nicht von Erklärungen leben. Du hast sie geliefert. Ein Teil. Aber von dem leben wir nicht. Wir leben von deinen Verheißungen. Und die sind grandios. Die übersteigen unser Vorstellungsvermögen. Und wenn wir nicht deine Geschichte mit Israel hätten, würden wir es nicht glauben können. aber wir glauben. Wir danken für dein Segen, für deine Geduld und für dein Erbarmen über jeden Einzelnen. Amen.